Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen im Jahr 2026 und zur 55. Folge des Geldtipp-Podcasts, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Heute wollen wir über Chancen und Risiken des Anlagejahres 2026 sprechen. Wir wollen mit den Rahmenbedingungen heute beginnen. Ralf, welche politischen Chancen siehst du in diesem Jahr?
Vielleicht erstmal so einen allgemeinen Satz vorangestellt, Stefanie. Und der lautet: Schließe nie von dir auf andere. Den kennst du sicher.
Ja, schon mal gehört.
Ja, in dem Sinne, also Märkte sind global und unser Blick ist in der Regel verzerrt, weil wir die eigene Lage oft massiv überzeichnen und dann schnell auf die Weltwirtschaft übertragen. Das gilt auch im politischen Raum. Unser Blick auf die Welt ist bei aller Informationsdichte stets auch verzerrt und durch eigene Werte geprägt, die aber nicht alle teilen. Und das sollte man mal voranstellen. Das führt dann oft auch zu Fehleinschätzungen. Aber jetzt kommen wir mal zum Konkreten, zu den politischen Chancen. Wir haben ja gleich zu Jahresbeginn gesehen, Venezuela. Das ist ein gutes Beispiel. Die Börsen haben es begrüßt, dass der Diktator weg ist und die USA sich den Einfluss in der Region sichern und dort Russland und China zurückdrängen. Das zeigt mir zumindest, wir sollten moralische und völkerrechtliche Wertvorstellungen nicht auf das Marktgeschehen übertragen. Märkte sind in der Regel pragmatisch. Dann glaube ich, dass für Europa eine große Chance in einer Beendigung des Ukraine-Krieges liegt, ähnlich wie Venezuela. Zwar wird man auch hier strategisch weiter viel Geld in Rüstung stecken, Rüstungsaktien profitieren. Von investieren möchte ich da nicht sprechen. Das ist ja doch eher eine konsumtive Ausgabe. Und auch der Wiederaufbau der Ukraine wird enorme Summen verschlingen, aber die Märkte werden durchatmen. Und auch für Handel- und Energiepreise sind das aus meiner Sicht positive Aussichten, die die Börsen einpreisen werden. Und dann haben wir noch einen weiteren Aspekt. Das sind die Zwischenwahlen in den USA, die jetzt in diesem Jahr kommen. Die Demokraten werden das Repräsentantenhaus zurückerobern und dadurch wird Trumps Macht eingedämmt. Und zugleich lasten ihm die Menschen in den USA nicht zu Unrecht die deutlich gestiegenen Verbraucherpreise an. Und das ist ein heikler Punkt. Das war es schon immer in Amerika. Folge ist, er wird bei den Zöllen zurückrudern und das ist wiederum gut für Handel und die Weltwirtschaft. Also eine ganze Menge Chancen, wie ich finde. Aber teilst du meine Meinung, Stefanie? Wie siehst du das?
Ja, nicht alles teile ich, zum Teil teile ich es. Vielleicht erstmal zu dem Grundsätzlichen: Börse hat keine Moral. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Da könnten wir auch mal eine eigene Sendung zu machen.
Ja, warum nicht?
Das finde ich auch ein spannendes Thema, aber das ist sozusagen eher ein übergreifendes Thema. Ansonsten sehe ich in einigen Chancen, die du beschreibst, auch durchaus Risiken. Der Fall Venezuela zeigt in meinen Augen eben auch, dass die USA sich dort einmischen, wo sie ihren Hinterhof sehen und dass sie da auch nicht Rücksicht nehmen auf andere Beteiligte. Und daraus entsteht für mich ein gewisses Risiko, weil in meinen Augen nicht genau klar ist, wie ist die Reaktion der anderen Mächte. Also es kommt immer stärker zu dem Konflikt zwischen USA, China und Russland. Die versuchen sich die Bereiche untereinander aufzuteilen, sich sozusagen von der globalisierten Welt und dem gemeinsamen Handeln und den gemeinsamen Interessen ein Stück weit zu verabschieden. Und da sehe ich also ein bisschen die Gefahr, wenn einer da eine Entscheidung in den falschen Hals bekommt, dass da eine Eskalation passiert, die wir alle nicht wollen und die dann natürlich auch die Märkte massiv beeinflussen. Also das Pferd ist da immer ein bisschen skeptischer als der mutige Fuchs. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, um das auch mal ein bisschen konkreter zu fassen. Venezuela könnte der Einstieg für China sein, sich Taiwan zugreifen. Denn wenn in Venezuela die USA einschreiten dürfen, warum dürfte dann China nicht in Taiwan einschreiten? Also es könnte daraus eine Ableitung erfolgen, die sozusagen für uns alle von Nachteil ist, weil wir alle wissen, dass in Taiwan die Halbleiterindustrie sitzt und das wird uns natürlich alle negativ tangieren. Kommen wir aber wieder zur positiven Seite. Wo siehst du makroökonomische Chancen in diesem Jahr?
Ja, also erstmal generell bei der Weltwirtschaft. Stefan, ich glaube, die bleibt 26 robust. Das Wachstum wird nah oder leicht über dem Trend liegen. Und wir haben ja eine ganze Menge Treiber. Also auf der einen Seite relativ niedrige Realzinsen. Wir haben enorme fiskalische Impulse. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Aber nehmen wir jetzt mal positive, wachstumsfördernde Seite. USA geben enorm viel Geld aus, Japan, Deutschland. Wir haben vor allen Dingen auch gesunde Unternehmensbilanzen und dann eben auch steigende Realeinkommen. Ich meine, da muss man ja aber gleichzeitig dann mal auf die Tariflohnforderung gucken. Die haben es in sich zum Teil, aber gut, ja, die Realeinkommen steigen. Und wenn das Geld, ich mache da mal eine Klammer ums Wenn, tatsächlich ausgegeben wird, dann ist das gut für die Binnenkonjunktur. Dann glaube ich eben auch, dass die gewaltigen Kreditaufnahmen der Bundesregierung, also da ist ja noch die berühmte Billion aus dem letzten Jahr, dass das Wirkung zeigen muss quasi. Aus meiner Sicht eher ein Strohfeuer, weil es an grundlegenden Problemen in Deutschland nichts ändert. Aber es hebt die Wachstumsaussichten, auch wenn der Aufschwung aus meiner Sicht immer noch nicht selbsttragend ist. Und dann haben wir die allgemeine Erwartung stabiler Zinsen in Europa, leicht sinkender in den USA. Bei rückläufigen Preissteigerungsraten ist per se gut für Unternehmensgewinne und für Aktien. Also ich bin da positiv gestimmt. Welche Wachstumschancen aber siehst du, Stefanie?
Ja, da kann man ja die Gelehrten aus aller Welt zitieren, die auch mit unterschiedlichen Aussagen um die Ecke kommen. Wie du schon gesagt hast, das globale Wachstum wird aller Voraussicht nach nahe am dauerhaften Trend liegen. Also der IWF sieht zum Beispiel 3,3% als Wachstumsrate für dieses Jahr. Von 2000 bis 2019 war der Durchschnitt bei 3,7%. Daran sieht man, wir bewegen uns auf einem relativ normalen Pfad. Allerdings gibt es auch Prognosen, die darunter liegen. Also die Weltbank und die OECD liegen nur bei 2,9 beziehungsweise 2,5%. Das ist halt weniger. Es wird vor allen Dingen damit begründet, dass durch die entstehenden Handelsbarrieren, das haben wir mit den Zöllen auch schon kurz gestreift, dass dadurch das Wachstum nicht so stark sein wird und eben durch die anhaltende geopolitische Unsicherheit. Auch darüber haben wir schon kurz gesprochen. Was ich in Deutschland erwarte, ist, dass wir endlich wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren. Das Geld, was die Regierung da ausgeben will, muss irgendwann ja mal Wirkung zeigen. Und das sollte im nächsten Jahr erfolgen. Und von daher werden wir uns dann, also als in diesem Jahr richtig, danke schön. Das wird mir jetzt bestimmt noch ein paar Mal passieren.
Das ist das Problem am Jahresanfang.
Ich unterschreibe dann häufig auch noch mit 2025. Ich hoffe, dass ich das nicht tun werde. Also, dass in diesem Jahr auch Deutschland zurück auf den Wachstumspfad kehren wird und dass damit wir nicht mehr das Schlusslicht in der EU sind, sondern vielleicht ein bisschen stärker auch wieder zum Treiber werden können. Die Chancen sind die eine Seite, Ralf. Die andere Seite sind die Unsicherheiten. Haben wir schon gestreift. Was ist denn in deinen Augen eine Unsicherheit, die Anleger beachten sollten?
Auch da eine Vorwegbemerkung. Unsicherheiten gibt es immer. Gibt keine
Das ist natürlich richtig, ja.
Ja, also du hast schon die Risiken genannt. Geopolitische Spannung, klar. Also diese Auseinandersetzung der drei großen Weltmächte. Die ist nicht ohne und birgt immer das Risiko, dass es mal an irgendeiner Stelle zündet. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber klar, man muss es im Blick haben oder man muss zumindest unterschwellig damit rechnen. Wir haben die Gefahr einer US-Fiskalkrise. Die Amerikaner haben ein gewaltiges Haushaltsdefizit, 6-7% des BIP. Das ist einfach viel zu viel. Das ist nicht durchhaltbar. Wir haben Frankreich mit seinen enormen Haushaltsproblemen, die auch aus meiner Sicht die Handlungsfähigkeit der EZB kräftig einschränken. Dann Ja, China läuft eher enttäuschend. Wir haben deflationäre Tendenzen, schwache Nachfrage. Die Chinesen geben einfach viel zu viel Geld im Rüstungswettlauf mit den USA aus, ist mein Eindruck. Und das fehlt dann für die Entwicklung des allgemeinen Wohlstands. Und hat jetzt auch dann weltwirtschaftlich nicht die Impulse, die man sich wünschen könnte. Ja, die Eskalation von Trumps Handelskriegen ist immer denkbar. Der Mann ist nicht gut berechenbar. Manchmal ist das ja auch gar nicht schlecht für die USA. Zu berechenbar ist in der Weltpolitik nicht immer unbedingt ein Vorteil. Aber ja, du hast schon erwähnt, wir wissen nicht, ob und wann China die Taiwan-Frage klärt. Und das wollen wir mal nicht hoffen. Tatsächlich, die Halbleiterindustrie in Taiwan ist zentral. Das würde die gesamte entwickelte Welt betreffen und sie wäre dann auch damit involviert. Also hoffen wir mal nicht. Aber dann immer ein ganz großes Thema, Stefanie, die Inflation. Wie sieht es denn damit aus?
Noch eine kleine Zwischenbemerkung zu den Risiken gibt es immer, ja, oder Unsicherheiten gibt es immer, aber US-Verschuldung gibt es offenbar auch immer. Also auch das ist kein neues Thema.
Aber vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Und das jetzt ja auch schon auf einem hohen Niveau seit, leider, ja auch schon seit Biden, ne? Der hat ja damit richtig begonnen.
Ja, das ist ein Thema sozusagen aller letzten Präsidenten der USA. Wir wollen jetzt nicht uns anschauen, wie das in der Vergangenheit war, als die USA aus solchen Situationen rausgekommen ist. Das hat leider immer was mit Krieg zu tun. Das wollen wir uns, glaube ich, nicht genauer anschauen. Kommen wir lieber zur Inflation. Da ist es so, dass der IWF für dieses Jahr weltweit ungefähr 3,5% erwartet. Er erwartet auch, dass in vielen Industrieländern eine Rückkehr zu einer Normalität kommt, und zwar schneller als in den Schwellenländern. Die OECD prognostiziert für die G20-Ländern nämlich nur 2,8%. In Deutschland haben wir gerade die Zahlen gesehen für das vergangene Jahr. Von daher, das wird eine Größenordnung sein in meinen Augen, die wir auch in diesem Jahr sehen werden, also etwas oberhalb der 2%. Ralf, was werden die Notenbanken denn tun? Werden die weiter die Zinsen senken, weil die Inflation einigermaßen im Griff ist?
Ja, vielleicht erstmal dann nochmal als Ergänzung zeigt sich natürlich jetzt auch wiederum das positive Ergebnis von Venezuela. Das drückt einfach auf die Ölpreise und das wiederum senkt die Inflationsraten, weil Öl als nach wie vor wichtige Energiequelle ist natürlich da auch unter Umständen starker Inflationstreiber, aber in dem Falle hat es genau die gegenteilige Wirkung. Ja, werden die weiter die Zinsen senken? Ich glaube, in den USA sicherlich. Das ist auch Konsens. Da werden noch ein paar kleinere Zinsschritte erwartet. Goldman Sachs skizziert die Fed Fund bei 3 bis 3,25 Ende 2026. JP Morgan rechnet mit on hold. Naja, also ich denke schon, dass in den USA noch ein bisschen runtergeht. Bei der Eurozone, würde ich meinen, ist man vorsichtig und hält die Zinsen jetzt erstmal. Also eher ein neutraler Pfad. Und alles andere wird man dann beobachten, auch von Seiten der EZB. Auch da steht ja auch ein Wechsel an der Spitze an. Auch das mahnt zu einer gewissen Zurückhaltung. Dann ja, haben wir natürlich noch immer das Thema politische Einflussnahme auf die Fed. Da wissen wir nicht, was kommt. Das kann schon das Vertrauen und am Ende dann auch die Zinskurven sprengen. Also wollen wir das nicht annehmen. Und insofern, ja, Zinssenkungen, moderate Zinssenkungen voraus. Und das ist gut für
vielleicht
die
noch als
Aktien.
kleinen Einschub, auch in den USA wird es einen neuen Notenbankchef
geben. Wollten wir ja noch drauf kommen.
Das hast du jetzt als Wissen vorausgesetzt, aber dass unsere Hörerinnen und Hörer das schon mal gehört haben.
Da habe ich den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Genau, da müssen wir noch drauf eingehen. Das können wir nicht unterschlagen. Ja, aber erstmal, welches Szenario erwartest du denn jetzt für 2026 so als Basisszenario?
Also ich kann mir insgesamt drei Szenarien vorstellen oder auch drei Auslöser für diese Szenarien. Zunächst mal ein positives Basisszenario, das, was dir wahrscheinlich auch vorschwebt, dass sozusagen keine größeren Unglücke passieren und dass damit auch die Aktienkurse weltweit wieder ansteigen oder weiter ansteigen. Da dann allerdings vor allen Dingen in Asien und Europa, weniger getrieben durch die USA. Dann das zweite Szenario, dem ich eher zuneige, dass es negative Schocks durch geopolitische Aktionen geben wird. Dann werden natürlich gerade in diesen unmittelbaren Folgen die Aktienkurse fallen. Der Dollar, da wahrscheinlich ja immer die USA in irgendeiner Form beteiligt sein wird, wird verlieren. Und auch langfristige Anleihen werden an Wert verlieren. Und das Dritte, das haben wir bislang nur gestriffen, ist, dass es eine Ernüchterung der KI-Entwicklung geben wird. Dann wird es eine Rotation bei den Aktien geben und statt der Technologiewerte werden defensivere Aktien im Vordergrund stehen. Das, wenn es ganz schlimm läuft, könnte es eine Kombination von 2 und 3 geben. Das heißt, geopolitische Risiken kombinieren sich mit einem Rückgang der KI-Aktien. Ich würde das jetzt nicht als Platzen einer Blase beschreiben, aber schon als Rückgang. Und das wird natürlich dann für deutliche Turbulenzen sorgen. Also das glaube ich zwar nicht, aber wie gesagt, ich neige dem zweiten Szenario relativ stark zu. Ich erwarte, Ralf, dass du eine andere Sicht hast und vielleicht sagst du, welche und warum.
Ja, also ich habe eine positive Grundhaltung und sehe tatsächlich mehr Chancen als Risiken jetzt in 2026. Und es gibt da so ein ganz nettes Bonmot mit einem wahren Kern. Wir haben heute den 5. Handelstag, glaube ich, wenn wir das aufnehmen im Jahr. Und es heißt ja so nett, wie die ersten 5 Tage im neuen Jahr, so wird das gesamte Börsenjahr. Hoffen wir das mal, denn dann wird es ganz gut abgehen. Und das ist eigentlich aber auch das, was ich erwarte. Bei allen zwischenzeitlichen Einbrüchen insgesamt am Jahresende höhere Aktienkurse als zu Jahresbeginn. Und Stefanie, wie siehst du die Dinge?
Ja, wie schon erwähnt, ist für mich halt die geopolitische Unsicherheit das größte Problem. Alle kennen auch den Börsenspruch, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt nicht, dass damit alles überstrahlt wird, aber es kann immer wieder zu kurzfristigen Rückgängen und Einbrüchen, also auch durchaus deutlichen Rückgängen führen, aber das würde ich dann mal als Kaufgelegenheit sehen. Also das heißt, Watchlist pflegen und schauen, wann man sozusagen bei bestimmten ETFs, Fonds und Aktien zuschlagen kann.
Guter Punkt.
Ja, Ralf, Aktien und Renten haben wir jetzt schon kurz besprochen. Was erwartest du bei den anderen Anlageklassen?
Also da wären Rohstoffe zum Beispiel.
Zum Beispiel Rohstoffe, ja.
Ja, also ja, beim Öl sinken die Preise erstmal. Das ist gut für die Unternehmen. Das drückt die Energiekosten. Klar, wer in Öl investiert ist, der hat dann den anderen Effekt. Edelmetalle, wenn wir da drauf gucken, oder auch Industriemetalle, die schwanken ja per se sehr stark. Da will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber generell, wenn die Weltkonjunktur robust ist, dann sollten auch die Preise für Industriemetalle robust bleiben. Edelmetalle, ja, Gold bleibt für mich Basissicherung. Im Depot hatten wir ja schon ein paar Mal. Und da würde ich weiter wie beim Sparplan in Tranchen zukaufen, da wie bei etwa über Xetra Gold. Und jetzt das andere Riesending, die Immobilien. Da ist ja unglaublich viel Kapital gebunden. Was hältst du davon, Stefanie?
Ja, also ich würde erstmal auf den Gewerbeimmobilienmarkt schauen, nicht auf Wohnimmobilien. Da gibt es durchaus Chancen sozusagen für Objekte, die nachhaltig gebaut werden, die modernste Struktur haben, den modernsten Aufbau. Da sehe ich Chancen. Aber auch natürlich in den großen Themen Logistik. Und in dem Thema Rechenzentren. Denn wenn künstliche Intelligenz oder AI, KI weiter wachsen wird, dann wird es weitere Rechenzentren einfach geben müssen und die müssen halt auch gebaut werden. Gewisse Risiken sehe ich bei Altimmobilien, also alte Büros, die saniert werden müssen, damit sie einigermaßen dem Bestand folgen können oder überhaupt noch Mieter finden. Und es gibt natürlich auch gewisse Refinanzierungsrisiken, wenn man jetzt mit niedrigen Zinsen finanziert hat und jetzt höhere Zinsen zahlen muss, weil das war ja schon in den letzten Monaten ein gewisser Anstieg zu sehen.
Weil, wenn ich da nochmal was ergänzen darf. Also ich glaube, da müsste man auch nochmal drüber reden. Es ist ja eine gewisse Unsicherheit einfach, weil die Energiepolitik im Moment auch nicht so richtig weiß, wo sie hin soll. Denn die Politik merkt langsam, dass ihr zunehmend die Fälle wegschwimmen, weil es den Leuten einfach zu teuer wird. Ja, die können es gar nicht mehr aufbringen. Und irgendwann läuft das Fass halt über. Und man merkt es ja schon, wie die Politik hier auch in der EU peu à peu zurückrudert. Und das schafft aber erstmal Unsicherheit bei Investoren, weil keiner weiß, wo es lang geht. Muss ich jetzt sanieren? Zu welchem Preis? Mit welchem Aufwand? Oder lasse ich es eher sein? Das heißt, im Moment stehen alle Gewehr bei Fuß und es passiert eigentlich nichts, weil die Politik sich nicht richtig entscheiden kann und jeder auch sieht, dass es eigentlich so, wie sie es jetzt macht, nicht durchhält. Also ist zumindest meine Auffassung.
Das ist ein wichtiger Aspekt, trifft in meinen Augen vor allen Dingen die Wohnimmobilien. Warum haben wir da so wenig Bautätigkeit? Weil es immer teurer wird und weil man sich auch nicht auf die Rahmenbedingungen verlassen kann. Und gerade Immobilien ist natürlich das Langfristinvestment. Mhm. Also da kann man überhaupt nicht brauchen, dass irgendwie ein halbes Jahr später andere Regelungen gelten. Von daher teile ich da deinen Punkt, dass da klarere Bedingungen kommen müssen, damit das auch wirklich wieder anspringt. Aber das ist ein interessantes Thema, was wir vielleicht nochmal separat besprechen können.
Ja, ist ja auch eine politische Einschätzung, die da nötig ist, ne?
Natürlich. Bleiben wir mal sozusagen bei unserem Überblick. Was glaubst du denn, was bei den digitalen Assets passieren wird? Was sind da Chancen, was sind da Risiken?
Also ich glaube, dass da die Reise einfach weitergeht, ne? Wir haben eine weitere Digitalisierung des Geldes. Das ist unaufhaltsam in meinen Augen. Und ich bin auch weiterhin überzeugt, dass Stablecoins und Bitcoin und auch die jeweiligen Ableger als Zahlungsmittel Raum gewinnen, das schafft Nachfrage und das lässt die Kurse steigen, auch wenn es da immer wieder, ich meine, Bitcoin hatten wir es ja gerade und alle gingen schon wieder in Sack und Asche, da sind die Kurse runtergehagelt, aber die gehen auch wieder rauf. Da muss man halt die Volatilität irgendwie einpreisen und aushalten, aber generell für mich ist der Trend da klar. Aber nicht beim Gold ist er da auch so klar. Stefanie, wie siehst du das?
Ja, das wird dir jetzt gefallen. Ich habe in der Weihnachtspause Xetra Gold gekauft. Er hat es geschafft. Wobei ich sagen muss, ich hatte schon vorher Xetra Gold im Depot. Ich habe halt einfach nochmal nachgekauft. Hat natürlich was mit der unsicheren Lage und den geopolitischen Risiken zu tun. Einfach als Beimischung zum Depot. Deshalb erwarte ich, dass Gold auch im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, ich muss aufpassen, weiter steigen wird, weil sich eben Risiken zeigen werden. Und deshalb glaube ich, ist das auch ein sinnvolles, zumindest eine sinnvolle Beimischung. Ich würde jetzt nicht mein ganzes Depot da reinstecken.
Mach ich
auch
nicht.
Aber da hast du dann einen Erfolg für dich verbucht.
Okay.
Ralf, es wird ja auch immer wieder unvorhergesehene Ereignisse geben, sogenannte schwarze Schwäne. Um da mal ein bisschen auf die Glaskugel zu schauen, was könnte uns denn da 2026 drohen?
Naja, unverhofft kommt oft, ne? Das Thema hatten wir. Venezuela ist ja schon sowas, ist vielleicht jetzt auch für Eingeweihte kein schwarzer Schwan gewesen, aber ja, je weiter man weg ist vom Geschehen, desto schwarzer wird der Schwan, das ist ein blödes Bild. Aber okay. Wir haben geopolitische Risiken schon erwähnt. Vielleicht die Begrenzung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz oder verschärfte Regulierung für Stablecoins. Wir wissen nicht, auf welche Ideen die Politik da kommt. Oder einfach, dass nicht genug Kapazitäten da sind für den Ausbau. Das sind aber, würde ich jetzt sagen, keine schwarzen Schwäne im Sinne von abrupten oder von Ereignissen, die zu abrupten Kursänderungen an den Börsen führen müssen. Das sind ja dann doch eher Sachen, die man auch zumindest in Beobachterkreisen dann auch sieht rechtzeitig. Und das kommt dann auch langsam, sickert dann auch durch. Also ja, klar, liegt in der Natur der Sache. Ich weiß es auch nicht, wo am Ende der Sackreis platzen könnte. Insofern muss man einfach generell immer damit rechnen. Und dann, glaube ich, kommt es mehr darauf an, dass man strategisch gefestigt ist. Wir haben es ja schon in einem Podcast gesagt. Also wir beide sind ja der Auffassung, dass man investiert bleiben sollte, auch wenn es mal runterrauscht, damit man dann auf der anderen Seite dabei ist, wenn es wieder raufgeht, weil in den ersten Tagen passiert da am meisten auf der Gewinnseite. Und wenn man generell davon ausgeht, dass die Welt nicht untergeht, werden auch die Börsen weiter steigen. Und da, ich gehe da aus. Insofern, schwarze Schwäne, ja, man könnte sich mal erschrecken, aber man soll sich dann nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es zum Dritten Weltkrieg kommt. Das wäre natürlich ein Ereignis, wo man dann sagen muss, okay, das war's.
Ja, und wenn das passiert, dann braucht man auch keine Geldanlage mehr, würde ich sagen. Also dann braucht man sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, aber ich würde es teilen, dass man so sagen, wenn man keine Untergangsstimmung verbreiten will oder muss, dass man wirklich investiert bleiben sollte. Natürlich immer die Risiken im Auge behalten und sich in unsicheren Zeiten eher von sehr risikobesetzten Assets trennt. Aber das Langfristdepot sollte jetzt nicht komplett umgewirbelt werden. Da bin ich komplett bei dir, ja.
Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, ob du unter solchen Bedingungen überhaupt noch investierst. Hat sich das schon was da übrig?
Ja, habe ich ja vorhin mit Xenia Gold schon gesagt. Aber ich habe für unsere Hörerinnen und Hörer noch was anderes mitgebracht. Ich glaube, dass defensive Werte im 2026 besser laufen werden, weil es da so eine gewisse Rotation gibt. Deshalb würde ich auf Versorger, Energie und Infrastruktur schauen. Infrastruktur auch vor dem Paket der Bundesregierung, was ja jetzt auch mal wirklich anspringen sollte. Und wenn man das nicht in Einzelaktien machen möchte, dann gibt es zum Beispiel bei iShares sehr erfolgreiche ETFs, sowohl zum Thema Energie als auch zum Thema Infrastruktur. Mhm. Ralf, du hast bestimmt einen Spezialtipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
Hab ich, aber weißt du, was mir auffällt? Wir haben ja angekündigt, dass wir noch was sagen zu der Neubesetzung des Chefpostens bei der FED. Ich glaube, das haben wir unterschlagen.
Das haben wir unterschlagen. Dann sag gerne noch was zur Neubesetzung
der FED. Ja, weil das ist ja schon ganz, ganz zentraler. Also es ist ja die wichtigste Notenbank der Welt. Und wenn da der Mann oder die Frau an der Spitze wechseln, dann muss man dazu was sagen. Also derzeit sieht es ja so aus, dass Trumps oberster wirtschaftspolitischer Berater Kevin Hassett als Favorit gilt. Der gilt auch fachlich als geeignet für den Posten, aber er hat eine gewisse Nähe zum US-Präsidenten und das erhöht dann das Risiko politisch motivierter Zinsentscheidung, was wiederum jetzt nicht gerne gesehen wird von den Märkten. Klar, die könnten dann dazu führen, dass die Zinsen eher sinken, das mal kurzfristig dann wiederum die Börsen antreiben. Aber es könnte auch dazu führen, dass die Inflationsraten ansteigen und eben auch die Zinsen, die Zinserwartungen ansteigen. Und das wäre dann mittelfristig wiederum schlecht für die Börsen. Also das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Wie entwickelt sich das Thema weiter? Und vor allen Dingen, was macht der Mann dann für Ansagen und wie verhält er sich gegenüber Trump? Ist er eher unterwürfig oder hat er auch eine eigene Position? Da darf man die Leute dann auch nicht unterschätzen, aber Auge drauf ist im Grunde hier der Punkt.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich freut, aber dass du doch noch ein Risiko gefunden hast. Aber das ist in der Tat etwas, worauf wir den Blick richten müssen, weil es gibt nicht nur, das hast du auch schon gesagt, eine Änderung bei der FED, sondern auch bei der EZB. Und damit sind zwei wichtige Notenbanken dann in neuen Händen. Und natürlich neue Leute setzen auch immer in gewisser Weise neue Akzente. Und da ist sehr spannend zu sehen, was dann passieren wird. Und nicht nur spannend, sondern das wird ganz klar die Märkte beeinflussen. Also wir haben viele Themen in 26, sehen wir schon.
Aber ich bin dir noch mein Tipp schuldig oder auch den Hörern und Hörerinnen. Ja, genau. Also in Fuchs Capital haben wir den Anbieter von Navigationssoftware, den kennst du wahrscheinlich, TomTom, positiv im Blick. Also die Aktie hat gerade einen kräftigen Anstieg schon erlebt. Und was steckt dahinter? Das sind positive Unternehmensnachrichten. Es gibt einen interessanten Deal mit VW, also Volkswagen, der die Aktie noch weiter antreiben kann. Und das heißt Car Cariat, würde ich jetzt mal zusammenziehen. Das ist die VW Software oder das VW Softwareunternehmen. Das wird wiederum die Orbis Maps von TomTom als Kernkomponente seiner automatisierten Fahrsysteme einsetzen. Ja, und das treibt natürlich die TomTom-Aktie. Insofern kann man da mal zugreifen.
Gut, das ist auf jeden Fall richtig wichtig, durch die Welt sich navigieren zu lassen. Das war der 55. Geldtipp-Podcast. Im folgenden Podcast wollen wir uns genauer mit den Aussichten der einzelnen Asset-Klassen in diesem Jahr beschäftigen. Wir haben das ja bislang nur angerissen. Bis dahin empfehlen wir Ihnen die fuchsbriefe.de und springerprofessional.de. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.